Gemeinde, die sich anfühlt wie ein Fest. Das ist ein Satz, mit dem ich gerade häufiger zu tun habe. Das liegt einfach daran, dass wir im Bund FEG uns gedacht haben oder sagen wir mal geschenkt bekommen haben, dass das ein gutes Bild für Gemeinden ist. Gemeinde, die sich anfühlt wie ein Fest. Deswegen reden wir da gerade so viel drüber. Und wer zufällig vor 4 Wochen hier im Gottesdienst war, der hat mitgekriegt, dass das im Bund eine große Rolle spielt. Wir hatten einen Streaming-Gottesdienst zu anlässlich 150 Jahre Bund FEG. Da ging es genau darum, zu sagen, wie könnte es denn in der Zukunft noch werden? Und da spielte das eine Rolle. Gemeinde, die sich anfühlt wie ein Fest, naja, und daran dachte ich, wäre doch schön, heute nochmal anzuknüpfen und ein bisschen weiterzudenken. Dabei kann man auch sehr gut mitmachen, wenn man da vor 4 Wochen nicht dabei war. Also die Predigt heute funktioniert ganz für sich, aber irgendwie merkt ihr schon, ist es was, was sich durch diesen Sommer zieht und vielleicht auch noch länger, wer weiß. Viele haben gesagt, das ist aber irgendwie ein gutes Bild für Gemeinde. Das hat was. Da bin ich gern dabei. Da hoffe ich und arbeite ich und bete ich gerne für mit, dass das so ist. Naja, manche haben auch gesagt, aber ich habe Gemeinde nicht immer so erlebt, ganz ehrlich. Wie ein Fest, das ist doch nicht immer so. Und dann sage ich immer, ja, das stimmt. Aber manchmal muss man sich daran erinnern, wie es auch sein kann und wie es gedacht ist und wie es vielleicht auch werden wird, mehr und mehr. Deswegen ist das eine Vision und nicht immer die Beschreibung von dem Zustand, wie es jetzt schon ist. Also, aber auch viel mehr als eine bloße Werbekampagne für Gemeinde. Sondern ich finde, ein zutiefst biblisches Motiv, dass es Grund gibt, sich zu freuen und Gemeinde so zu empfinden, wie ein Fest von Gott veranstaltet und geschenkt. Deswegen geht es heute an der Stelle nochmal weiter. Wir werden weiterdenken, vielleicht ein bisschen konkreter werden, wie kann man das erleben. Ich habe als Inspiration einen Bibeltext mitgebracht, in dem von Gemeinde zwar noch nicht die Rede ist, der aber schon mal so ein bisschen den Duft verbreitet dafür. Ihr werdet gleich merken, was ich meine. Ich lese uns mal vor, den Bibeltext da unten steht, der ganz klein, aus Johannes 2, die ersten 11 Verse. Überschrieben, die Hochzeit, ja, man kann schon fast ergänzen, nicht in Füssen, sondern in Kana. Am 3. Tag wurde in Kana in Galiläa eine Hochzeit gefeiert. Die Mutter von Jesus war dabei und auch Jesus war mit seinen Jüngern dazu eingeladen. Als der Weinvorrat zu Ende war, sagte seine Mutter zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte ihr, Frau, das ist meine Sache, nicht deine. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Da wandte sich seine Mutter an die Diener und sagte, tut alles, was er euch befiehlt. Im Haus standen 6 Wasserkrüge aus Stein, von denen jeder etwa 100 Liter fasste. Man brachte sie wegen der Reinigung, die das Gesetz vorschreibt. Jesus sagte zu den Dienern, füllt diese Krüge mit Wasser. Sie füllten sie bis an den Rand. Dann befahl er ihnen, jetzt nehmt eine Probe davon und bringt sie dem Mann, der für das Festessen verantwortlich ist. Also quasi die Anita der frühen Feier. So, männliche Anita. Sie brachten ihm eine Probe und er kostete das Wasser, das zu Wein geworden war. Er wusste nicht, woher dieser Wein kam. Nur die Diener, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Er rief den Bräutigam zu sich und sagte, jeder bringt doch zuerst den guten Wein auf den Tisch. Und wenn die Gäste schon reichlich getrunken haben, folgt der schlechtere. Aber du hast den guten Wein bis zuletzt aufgehoben. So vollbrachte Jesus in Kana in Galiläa sein erstes Wunderzeichen und offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger kamen zum Glauben an ihn. Also wenn man schon ein bisschen geübt ist im Umgang mit der Bibel oder mit Gottesdienstbesuchen, ist man auf diese Geschichte üblicherweise schon ab und zu gestoßen. Das wird euch vielleicht auch so gehen. Deswegen werden wir heute ein bisschen mehr in die Zwischenräume gehen von diesem Ereignis. Zum Beispiel mit ein paar ersten Beobachtungen, auch Fun Facts genannt. Ah, das hatten wir schon. Ne? Gemeinde, das ist doch auch... Für wen ist das ein Fest? Ah, okay. Ja, nee, ich klick mal weiter, bevor jemandem schlecht wird. So, erste Beobachtung aus diesem Bibeltext. Die erste heißt, Wein war damals viel mehr als heute ein Alltagsgetränk, also ein Durstlöscher. Na, wer Durst hatte, griff gerne mal zu einem Becher Wein, allerdings nicht pur. Ich habe gefunden, dass zu der Zeit in Rom es Mischungsverhältnisse 2:1, 3:1 gab, so, also je nach Geschmack. Nur bei Feiern kriegten alle das gleiche Mischungsverhältnis. Aus Gründen, habe ich mir gedacht. Man geht dann gemeinsam einen gewissen Weg. So, also ansonsten war das im Alltag etwas dem Einzelnen überlassen. Betrunkene sah man übrigens kaum. Das war auch verpönt. Also das hat man nicht gemocht. Da war genug Wasser in den Wein gemischt, damit das nicht vorkam. Aber der Wein hatte natürlich auch desinfizierende Wirkung. Das Wasser war nicht immer so sauber und man trank dann gesünder. Und daran war man gewöhnt. Also ein echter Durstlöscher. Bei Festen gab es allerdings auch einen festlicheren Wein. Ja, also nicht das, was man jetzt jeden Tag irgendwie trank, sondern was Besseres. Und das wusste man auch. Von diesem Besseren macht Jesus nun überflüssig viel. Also 500 bis 700 Liter, Gute Nachricht Übersetzung hat sich für die goldene Mitte entschieden, 600 Liter. Ja, also ich sag mal, damit kommst du schon den Abend irgendwie zurecht. Ja, auch mit vielen Gästen. Weitere erste Beobachtung, also eigentlich die zweite, wo ist eigentlich die Braut? Ja, das ist ja eine Hochzeit und üblicherweise ne, braucht dazu Braut und Bräutigam. Diesmal ist von der Braut nicht die Rede. Man fragt sich, warum. Der Bräutigam wird irgendwie noch einbezogen in dieses Geschehen, aber sie ist irgendwie nicht da. Ich habe überlegt, ob das damit zu tun haben könnte, dass Johannes seine Geschichten oft gerne hintergründig erzählt. Also er erzählt gerne eine zweite Geschichte in der ersten. Und man könnte denken, dass er bewusst an der Stelle einen Platz gelassen hat, weil im Fortlauf des Neuen Testaments Gemeinde als Braut Jesu eingeführt, bezeichnet wird. Also irgendwie scheint er sich diesen Titel noch aufheben zu wollen. Für das Wichtigere, für das Grundsätzliche, dass Gemeinde Braut ihres Herrn werden kann. Mag sein, wo ist die Braut? Sie kommt später. Noch eine Beobachtung. Ach ja, die Sache mit der Gegenseitigkeit. Das ist ein bisschen ein kompliziertes System in der damaligen Zeit gewesen. Also Gastfreundschaft spielte eine große Rolle. Es war auch wichtig, ein angemessenes Geschenk dabei zu haben. Umgekehrt konnte man auch erwarten, ordentlich versorgt zu werden. Also das war ein wenig ein ausgeklügeltes System der Gegenseitigkeit. Das konnte sogar juristische Konsequenzen haben, wenn das nicht gut eingehalten wurde. Also du gibst was und kriegst nichts, das war nicht das, was die Leute fröhlich machte. Ich bin sicher, niemand von euch hat seinen letzten Geburtstag unter diesem Aspekt geplant. Dass man nachher noch rechtliche Schwierigkeiten kriegen könnte, wenn das Essen oder Trinken nicht stimmt. Das konnte einem passieren, mindestens aber, hatte man mit einer solchen Geschichte länger zu kämpfen, wenn die Gäste nicht zufrieden waren. Zum Schluss, erste Beobachtung. Das ist schon interessant. Niemand interessiert sich scheinbar für die Herkunft der zweiten Portion. Also wo dieser neue Wein auf einmal herkommt. Der Bräutigam fragt nicht nach, der Festmeister nimmt es auch gelassen. Ja? Also auf einmal ist wieder Wein da, das ist scheinbar das Wichtigste für ihn an diesem Abend. Es hätte ja auch einen riesigen Auflauf vor diesen Wasserkrügen geben können. Dass man sagt, Mensch, guck mal, auf einmal hier wieder da und so, aber man hält das diskret und keiner fragt irgendwie nach, woher das alles kommt. Außer den Jüngern, wie man zum Schluss hört. Das zeigt, selbst wer professionell mit einer Situation zu tun hat, muss deswegen sie noch nicht ganz durchschauen. Der Speisemeister bleibt irgendwie vordergründig an diesem Abend. Also gut, mal genug Erstbeobachtungen. Wir wollten ja schauen, was wir lernen können für Gemeinde, die sich anfühlt wie ein Fest. Und ich starte mal damit. Vorbehaltlose Freude. Also so, wie es die eben bei einer Hochzeit gibt. Da wird einfach gefeiert. Und zwar so, dass das alles andere in den Schatten stellt. An diesem Tag geht es einfach mal um nichts anderes. Ein Augenblick, in dem Freude und Fröhlichkeit rückhaltlos sind. Kinder können sowas übrigens hervorragend. Meine liebste vorbehaltlose Freudeszene oder eine meiner liebsten hat sich in einem Urlaub ereignet, den wir in Kroatien verbracht haben. Und wir sind am Abend durch ein Städtchen gegangen, wo viel Eis verkauft wurde. Das führte zu gewissen Bitten unserer Söhne, die vehement vorgetragen wurden, dass wir da noch irgendwie teilhaben sollen an dieser Eisgeschichte. Und wir kamen dann an so einen Verkaufsdings. Und dieser Verkäufer war wirklich gut drauf. Und er hat dann unseren Jüngsten gefragt, den Philemon: Willst du mal ein richtig großes Eis haben? Er guckt ihn an. Ja, willst du oder nicht? Ja, das wollte er. So ist das Ganze ausgegangen. Also es war dreistöckig. Ja. Und ich finde, es gibt wenig, was solche Emotionen hervorrufen kann, wie ein dreistöckiges Eis. Er brauchte dann natürlich Hilfe beim Vertilgen. Wir waren alle zur Stelle, damit das auch nicht zu schnell schmilzen konnte. Also Kinder haben solche Momente einfach, wo du an den Augen siehst, so, jetzt geht es um nichts anderes als das, was ich hier gerade in der Hand habe. Erwachsene haben auch solche Momente. Zum Beispiel beim 1:1 Ausgleich in der 89. Minute gegen Spanien, oder? Es ging für 2 Sekunden um nichts anderes in deinem Kopf, stimmt's? Ja, es war wieder nur bei mir so offensichtlich. Das ist ein bisschen beunruhigend, ja. Oder sagen wir mal ein bisschen, oder beim Sonnenuntergang am Meer, ne? Dockt das Meer an? Wir haben neulich Leute kennengelernt, die das perfektioniert haben. Die sind quasi der Sonne hinterhergereist, schien mir. Wir haben das auch versucht, sind ans Meer gefahren, haben festgestellt, die Sonne geht da hinten unter. Das war wieder nichts. Aber die konnten das richtig, jeden Tag neue Bilder. Ah, das sind so Momente vorbehaltloser Freude. Also vorbehaltlose Freude ist ja nicht das, wofür wir in unserem Land am meisten bekannt sind, würde ich sagen. Ja, auf vielem steht Made in Germany. Ja, vorbehaltlose Freude gehört jetzt oft nicht dazu. Manch einer fragt sich, ob man es heutzutage noch verantworten kann, eine hilflose kleine Freude in die Welt zu setzen. Und da kamen uns Bilder und Ereignisse wie die eigentlich gerade recht, oder? Dass uns die Schotten nochmal feiern helfen. Da kann man ein bisschen schlecht sehen, aber... Also er ist Schotte, sie nicht. Oder sowas hier. Hat uns das nicht berührt? 2 schottische Fußballfans, die einen älteren Herrn mit Regenschirm durch die Fußgängerzone begleiten. Da ist echte Freundschaft entstanden. Es wird ja, glaube ich, jetzt beantragt, jedes Jahr ein Spiel gegen Schottland zu haben. Nur damit die Jungs wiederkommen hier. Ja, oder die Holländer. Also, ist doch großartig. Das waren noch Momente vorbehaltloser Freude, kann man doch sagen. Von den Schotten können wir übrigens was über den Umgang mit Wetter im Sommer lernen. Ja, also sowas wie: Hey, ab jetzt nur noch 12 Wochen Regen, dann schneit's wieder. Ja, das können einem Schotten beibringen. Und ich finde, Allgäuer können davon lernen. So, jetzt aber. Vorbehaltlose Freude. Es fällt schon auf, dass im Johannesevangelium alles mit dieser Hochzeit anfängt. Der ganze Weg Jesu, seine Sendung beginnt mit einer Hochzeit. Erstmal feiern. Bei den Synoptikern ist das anders geordnet. Also Matthäus, Markus und Lukas haben die Geschichten anders gereiht, anders zusammengestellt. Da fängt alles erstmal in der Wüste an. Ja, mit innerer Einkehr, Versuchung, wenig Essen, Gebet, geistliches Training. So, das ist mehr so die protestantisch harte Tour, würde ich sagen. Kennen wir erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Johannes fängt anders an. Da wird erstmal gefeiert. Jesus geht dahin, wo gefeiert wird. Er weint vorbehaltlos mit den Traurigen, er feiert aber auch vorbehaltlos und freut sich mit den Fröhlichen. Er erlöst die Frau am Jakobsbrunnen, die 6 Männer durch ihr Leben bugsiert hat. Und er startet vorbehaltlos, hoffnungsvoll mit diesem jungen Paar in Kana, das vermutlich von Beziehungskrisen nicht viel ahnte. Tja, und Gemeinde? Die macht das genauso. Paulus sagt das den Römern oder schreibt es ihnen: Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Traurigen. Beides hat seinen Platz und beides hat seine Zeit. Und manchmal denke ich mir, ist es auch gut, mit den Traurigen zu lachen. Und trotz allem und bei aller Schwere etwas guten Wein ins trübe Wasser zu gießen. Denn auch wer traurig ist, möchte eigentlich nicht jeden Tag nur davon reden. Jesus bringt beides mit. Naja, und auf einmal sind die Krüge leer. Das ist ja echt ein Ding. Also auch ein bisschen unangenehm, peinlich. Man kann spekulieren, woran es lag. Mehr Gäste als erwartet, könnte sein. Unsortierter Speisemeister, wir hatten es eben schon mal von ihm, zu viel Durst, zu warmes Wetter, ich weiß es nicht, wie auch immer, peinlich und unangenehm. Solche Geschichten halten sich auch im Dorf. Ja? Ach ja, das sind die zwei, wo der Wein ausgegangen war. Ja, genau. Lädst du die auch ein? Nee, die lade ich nicht ein und so. Das kann einen wirklich schon verfolgen. Und man sieht, dass auf die harte Tour Ressourcen sind endlich. Man hätte es den beiden nicht gewünscht, dass sie es gleich bei der Hochzeitsfeier erleben. Aber es ist eine Wahrheit, die uns irgendwann trifft. Ressourcen sind endlich. Und mir scheint, dass viele unserer jungen Leute gerade damit kämpfen, dass ihnen das mehr als klar wird, dass die Ressourcen auf diesem Planeten zu Ende gehen können. Ich gestehe, das war nicht unser Lebensgefühl in den 90er Jahren, aber jetzt ist das klar. Wachstum für alle ist keine Option. Schneller, höher, weiter ist nicht der Weg, auf dem wir glücklich werden. Und das macht etwas. Wir brauchen Wachstum eher in anderen Bereichen. Also wir brauchen Wachstum an Kooperation zum Beispiel. Wachstum am Miteinander. Kompetenzen für den Umgang mit verschiedenen Kulturen. Das brauchen wir alles dringend. Und Innovation. Wachstum in guten Produkten, die noch lange bestehen können. Weiterentwicklung. Eine gute Technologie für die Zukunft. All das brauchen wir mehr, als wir es im Moment haben. Wir brauchen einen globalen Handschlag der Mächtigen für die gerechte Verteilung von dem, was da ist, von Lebensmitteln und Lebensmöglichkeiten. Nach all dem sieht es nur gerade nicht aus. Und das macht was. Das legt sich auf die Seele der jungen Generation, dass irgendwie diese Erde zum Pflegefall zu werden scheint. Die Erde hat nicht genug Ressourcen, um den Lebensdurst von allen auf ökonomische Weise zu stillen. Genau genommen lässt sich Lebensdurst auch nicht ökonomisch stillen. Sonst wären ja die Wohlhabendsten am meisten zufrieden. Das ist nicht der Fall. Das bringt uns zu diesem Bruch in der Geschichte. Man könnte den leicht überlesen. Maria führt den herbei. Die Mutter Jesu. Sie macht Jesus auf das Problem mit dem Wein aufmerksam. Wahrscheinlich half sie übrigens bei der Ausrichtung des Festes. Tut mir leid, das zu sagen, aber damals war das so, dass die Frauen nicht zur eigentlichen Feier zugelassen waren. Das heißt, sie war wahrscheinlich im Helferstab unterwegs und hat deswegen auch mitgekriegt, dass es ein Problem sich anbahnte. So. Sie äußert das sehr zurückhaltend. Sie sagt Jesus nicht, komm mal her, mach mal was, guck mal hier, da hier steht's und jetzt mal so. Sie sagt sehr zurückhaltend, der Wein geht ihnen aus. So. Und trotzdem weist Jesus ihr Anliegen zurück. Es klingt ein bisschen schroff, was er da sagt. Das ist es aber nicht. Also er gebraucht die normale Anrede, wie man sie bei einem weiblichen Gegenüber wählen würde. So. Dieses Frau ist eine höfliche Anrede, nur bei der eigenen Mutter wirkt es ein bisschen distanziert. Also wenn ich jetzt meiner Mutter sagen würde, also Frau Otto, wissen Sie, wir haben da nicht die gleiche Ansicht in dieser Sache. Ja, dann würde sie auch sagen, what? Ja. Und ein bisschen so ging das der Maria, glaube ich, dass sie gedacht hat, irgendwie, hier ist ein Bruch in der Geschichte. So. Und ich habe mich gefragt, warum wohl? Warum ist das notwendig, dass Jesus so reagiert? Naja, zum einen, um klarzumachen, dass er nicht ihr verpflichtet ist. Also ihm ist klar, ich bin dem Vater im Himmel verpflichtet. Nur er kann über meine Sendung bestimmen. Jesus drückt das noch manches Mal in der Folge aus. Ohne den Vater im Himmel kann ich nichts tun. Was ich ihn tun sehe, das mache ich auf Erden. Ich kann nur ausführen, was er beauftragt. Also, Jesus ist nicht auf eigene Rechnung hier. Das ist nicht sein eigener Plan, sondern er ist gesandt und er tut, was der Vater ihm aufträgt. Und irgendwie war das so ein Moment, wo er das offensichtlich klarstellen musste. Zum anderen, also ein Teil der Meinungsverschiedenheit Jesu mit seiner Mutter ist ja auch dies. Maria adressiert das hauswirtschaftliche Problem. Also die ökonomische Seite des kleinen Desasters. Die körperlichen Bedürfnisse, die sozialen Bedürfnisse, das soll nicht zu peinlich werden. Guck mal, hilf ihnen aus der Klemme. Das macht Jesus am Ende ja auch. Also es wird am Ende ein angenehmer Abend für alle, das kann man wirklich sagen. Aber Jesus weiß auch, jeder Gast wird wieder durstig werden. Auch nach diesem Zeichen. Das hat er oder das wird er der Frau am Jakobsbrunnen auch sagen. Das Wasser, was wir jetzt hier beide trinken, das lässt wieder durstig werden. Wie wäre es, über ein Wasser nachzudenken, das dich nicht mehr durstig werden lässt, das dein Leben erfüllt und ausfüllt? Oder wie ist es mit den vielen, die Jesus geheilt hat? Er weiß, es verlängert ihr Leben. Aber nicht endlos. Jeder, der trinkt, wird wieder durstig. Am Ende ist auch das Leben der Geheilten am Ende. Das ist das Dilemma der leeren Krüge. Unser Durst nach Leben lässt sich in irdischen Kategorien nicht final stillen. Es wäre nie genug. Nichts von dem hält ewig. Es muss etwas Besseres geben als das. Es braucht einen besseren Wein. Es braucht einen besseren Wein. Also wir kriegen erstmal nur diese Andeutungen in dieser Hochzeitsgeschichte. Es geht irgendwie um mehr als um Essen und Trinken. Jesus gibt einen besseren Wein, als vorher in den Krügen war. Die bessere Freude. Die Krüge, die zur Reinigung da waren, also dafür waren sie gedacht, dem Gesetz nach, dem jüdischen Gesetz nach, brauchte man so viel Wasser, um quasi durch Reinigungsrituale vor Gott präsentabel zu werden. Die scheint es nicht mehr zu brauchen. Die Krüge für die Reinigung werden mit einem edlen Geschenk gefüllt. Eine Andeutung für das, wie Jesus unser Leben vor Gott in Ordnung bringen wird, mit einem edlen Geschenk. Also hier fängt irgendetwas Großes, etwas Bedeutendes an. Und es geht dabei mehr als um die guten Sitten und die Bedürfnisse und die Gebräuche. Und man merkt, Jesus entwickelt sich in dieser Geschichte zum neuen Gastgeber. Auf einmal ist er der, der die Leute einlädt und versorgt. Er ist vom Gast zum Gastgeber geworden. So. Und der hilft ihnen nicht nur aus der Klemme, sondern es geht irgendwie um mehr, um Leben, was überfließt. Die haben die Krüge randvoll gemacht. Es muss mehr dahinter stecken als nur der Wein. Er füllt unsere leeren Lebenskrüge in einer Menge und einer Qualität, wie es die Welt noch nicht gesehen hat. Vermutlich hat jeder von uns einige leere Krüge rumstehen. In dieser Geschichte lernen wir, dass das nicht das Ende sein muss. Sie sind unangenehm, die leeren Krüge. Manchmal peinlich, aber nicht das Ende. Genau genommen sind sie sogar eine Gelegenheit für Jesus zu zeigen, wer er ist. Also wenn du mal denkst an deine leeren Krüge, ich weiß nicht, wo du die so innerlich geparkt hast. Und wenn wir die anschauen, dann denken wir, so kann man eigentlich nicht feiern. Mit so viel Bedürftigkeit und so viel Enttäuschung und so viel ungestilltem Durst und geplatzten Träumen, was gibt es da zu feiern? Paulus hatte das übrigens auch. Er nannte das seinen Stachel im Fleisch. wo er auch dachte, so kann das nicht weitergehen. Er schreibt an die Korinther, er hätte Jesus 3-mal gebeten, ihn davon zu erlösen. Ich finde das immer nicht so wahnsinnig viel. Also wenn dich was wirklich beschäftigt, wie oft betest du dafür? Aber Paulus sagte irgendwie, nee, ich hab's 3-mal gesagt. So. Ja. Also, ja, was noch? So. Er war der Meinung, die gute Nachricht müsste sich eigentlich ein bisschen besser anfühlen für ihn. Deswegen bittet er Jesus, reichlich in seiner Auffassung. Und Jesus sagt ihm, Paulus, je schwächer du bist, desto stärker erweist sich an dir meine Kraft. Das ist nicht so witzig, diese Antwort. Aber es scheint so zu sein, dass sogar das Schlechte quasi unfreiwillig einen Beitrag dazu leisten muss, dass Jesus zum Zug kommt. Dass Jesus zeigen kann, wer er ist. Dass er am Ende geehrt wird. Bei Hiob war das so, im Alten Testament. Allein dadurch, dass er bei seinem Gott geblieben ist, hat das etwas über das Wesen Gottes gesagt. Über die Würdigkeit und die Anbetungswürdigkeit Gottes. Allein, dass er da geblieben ist. Der hat nicht mehr viel gemacht, konnte auch nicht. So war das da, so war das bei Paulus auch. Am Kreuz war das so, bei Jesus. Das Böse hat gegen den Sohn Gottes gewütet, hat ihn umgebracht und damit die Erlösung in der Welt herbeigeführt, ohne es zu wissen. Das war nicht schön anzusehen, aber Gott hat aus dem Schlimmsten das Beste gemacht. Das Schwache, sogar das Böse, muss zu einem Gefäß werden für den neuen und besseren Wein. Das alles steht so noch nicht drin in der Hochzeit zu Kana. Wir kriegen nur eine Ahnung davon, wie es gemeint ist. Und dass das gelingt, hängt allein von Jesus ab. Er ist der Gastgeber dieser Veranstaltung. Wer an ihn glaubt, wird Leben haben, auch wenn er stirbt, wird Johannes später schreiben. Wenn der letzte irdische Wein getrunken ist, wird da Jesus sein und uns erwarten. Das ist die eigentliche Botschaft. Das alles muss Jesus durch den Kopf gegangen sein, als Maria sagte, sie haben keinen Wein mehr. Und er denkt sich, wow, du weißt nicht, was du da anstößt. Ich hatte ja gesagt, Johannes liebt es, eine Geschichte hinter der Geschichte zu erzählen. Die Ausführungen dazu kommen viel später in seinem Buch. Aber diese Hochzeitsfeier ist sowas wie die Eingangstür zu einem neuen Haus. Das Gefäß für ein neues Getränk. Und die meisten haben es nicht mal mitgekriegt. Ein paar allerdings schon. Und denen geben wir noch ein paar Minuten. Nach den leeren Krügen kommt volles Vertrauen. Genau genommen sieht man das schon bei der Maria. Sie sagt zu den Dienern, macht einfach, was er sagt. Ja? Es mag euch komisch vorkommen, nicht fragen, machen. So. Das ist schon ein großes Vorschussvertrauen in ihren Sohn. Die Diener haben auch Vertrauen. Ohne zu kosten, ohne mal zu probieren, bringen sie dem Chef eine Kelle von dem, was eben noch Wasser war. Und alle Erfahrungen nach auch eigentlich immer noch Wasser sein müsste. So, und du sagst, würdest du mal kurz? Das ist schon vertrauensvoll. Aber am klarsten wird das von den Jüngern gesagt. Seine Jünger kamen zum Glauben an ihn, heißt zum Schluss. Soll heißen, sie glaubten, dass er der Messias ist und sie vertrauten ihm ihr Leben an. Das ist damit gemeint. Man fragt sich, wie standen sie eigentlich bisher zu ihm? Sie werden ja schon als Jünger bezeichnet. Aber offensichtlich musste bei ihnen auch das Vertrauen erst wachsen. Und die Frage, wer ist eigentlich dieser Mann, zieht sich ja weiter durch. Durch diese ganzen 3 Jahre, die sie mit ihm immer wieder fragen. Sie wundern sich und sagen, wer ist dieser Mann? Aber hier zum ersten Mal volles Vertrauen. Und ich finde, das ist ein schöner Moment. Glaube ist ein lebenslanger Weg des Vertrauens an eine Hand, die nie loslässt. Und sie haben hier angefangen zu üben. Das sind Momente, die auch für Gemeinden immer wieder ein besonderes Fest sind. Ich erinnere mich an eine Woche mit evangelistischen, also zum Glauben einladenden Veranstaltungen, die wir vor einigen Jahren, da war ich Pastor in Siegen, da eben in Siegen durchgeführt haben. Und dann hatten wir abends unterschiedliche Themen an den Abenden und waren auch Gäste da. Und nach dieser Woche sprach mich im Café dann ein Mann an und sagte, wissen Sie, oder weißt du, ich glaube, wir waren per Du, weißt du, ich war ja da am Donnerstag in eurer Veranstaltung. Oh, dachte ich, jetzt kommt irgendwas Gutes zur Predigt. Ja. Ich habe überlegt, was hast du gesagt und so. Das sagt er, ja, und danach bin ich nach Hause gegangen und in der Nacht hat Jesus mich gefragt, warum nimmst du meine Gnade eigentlich nicht endlich an? Da habe ich ganz schnell ja gesagt. Da wird nochmal klar, wer der Gastgeber ist. Also, ich hätte mir das auch anders vorstellen können, dass er sagt, also deine Predigt, die hat mich echt so bewegt und ich konnte an nichts anderes mehr denken und sowas. Hätte ich auch genommen. Aber Jesus hat es mal wieder nicht gebraucht. Und er sagt, dann habe ich ganz schnell ja gesagt. Das sind so Vertrauensmomente, die besonders sind, die feierlich sind. Also das ist nicht die Partylaune, sondern das ist feierlich, wenn ein Mensch sowas sagt. Nächste Woche feiern wir hier zusammen Taufe. Und wir sagen zu Recht, wir feiern sie, weil Jesus so gerne Leben gibt, was nicht mehr endet, was überfließt in seine neue Welt. Und wer sich taufen lässt, der hat ja Danke dazu gesagt. Deswegen ist es ein echtes Fest. Also zum Schluss, so unterschiedlich kann das aussehen. Gemeinde, die sich anfühlt wie ein Fest. Manchmal wie eine richtige Party und mit Würstchen und Steaks. Ich weiß übrigens nicht genau, wie man das schafft, die Woche über dann nicht zu essen. Aber ihr habt sicher einen Plan, wie die nächste Woche hier wieder ankommen werden. Gemeinde kann sich auch mal genau so anfühlen. Ein richtig schönes Fest zusammen. Und ich stelle mir vor, wie Jesus an der Bar steht und Getränke ausgibt. Das ist Gemeinde wie ein Fest. Manchmal ist es auch ein Fest angesichts von viel Enttäuschung. Ein Hocken vor den leeren Krügen. Und wir merken genau, wir hätten nichts zu feiern, wenn Jesus jetzt nicht was einfüllen würde. Und sein Wein ist auch sowieso der bessere. Er steht für ein Leben, das nicht mehr zu Ende geht. Das schon jetzt zu einer neuen Welt gehört. Das kann so weit gehen, dass du spürst, ich bin hier eigentlich nur ein Gast. In diesem Leben bin ich nur ein Gast. Mein Zuhause ist bei ihm. Wir treffen uns am Weinkrug. So. Auch das ist festliche Gemeinde. Und deshalb fühlt sich Gemeinde an, genauso. Manchmal wie eine Party, manchmal wie ein halbleerer Krug, aber voller Vertrauen auf den Gastgeber, der uns einlädt zu sich. Und diese Einladung werden wir gleich annehmen, wenn wir Abendmahl feiern. Bis dahin werden wir aber nochmal singen. Und ich möchte gerne beten mit euch zusammen. Herr Jesus, in diesem Moment damals, bei dieser Hochzeitsfeier, an diesem schönen Abend, da haben die wenigsten nur geahnt, was dieses Zeichen bedeutet, das du da setzt. Wir hätten es auch nicht verstanden, wenn wir dabei gewesen wären. Jetzt ist es klarer geworden und wir beten dich an als den Herrn der Welt, als den Gastgeber unseres Lebens, als den, der überfließend über dieses Leben hinaus uns zu sich einlädt. Und das ist so eine gute Nachricht, dass selbst die dunklen Ecken in unserem Leben davon erreicht werden. Und dafür danke ich dir. Du machst das Leben zu einem Fest, auch wenn es nicht immer Party ist. Und du machst es feierlich, selbst wenn es alltäglich zugeht. Und dafür danken wir dir, dass du so in unser Leben gekommen bist.